Aloha und herzlich willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospielbegeisterte. Ja, hallo. Und ich bin natürlich hier nicht alleine. Wir haben hier eben das Räuspern schon von jemandem gehört. Hallo, Lukas.
Hallo, da habe ich dich ja fast rüde unterbrochen hier mit meinem Räuspern.
Ja, und der Jan ist auch da. Hallo, Jan.
Hi.
Hi. Klingt bei dir immer so leicht anrüchig.
Okay, wenn du das so sagst. Ich meine,
Ja, anrüchig ist vielleicht verführerisch. So.
Schauen wir mal, was der Tag noch bringt.
Ja. Ja. Wir haben uns ja lange nicht gehört. Das ist jetzt schon wieder eine Ewigkeit her. Wir hatten viel zu tun. Ich habe tatsächlich jetzt eine Prüfung abgelegt. Ich bin jetzt Ausbilder.
Glückwunsch.
Ja. War ganz schön viel. Also waren ja hier 3 Prüfungen. Ich musste viel lernen und ich habe es mir irgendwie leichter vorgestellt. Aber ich habe es geschafft. Also,
jetzt musst du nie wieder was lernen. Jetzt musst du nur noch anderen Leuten was beibringen.
Ja, das ja, wenn es mal so einfach wäre. Ich hätte auch nicht gedacht, dass da noch so viel Arbeit auf mich zukommt, wenn man dann das Ding hat. Ne? Das ist so, Ja, egal. Das hat ja nichts mit Videospielen zu tun. Aber ihr habt sicherlich einiges erlebt. Ich sag mal, wir fangen mit dem Jan an. Jan, was hast du gespielt?
Ich hab Spiele gespielt, Videospiele, Computerspiele. Children of the Sun habe ich zuletzt gespielt. Habt ihr davon gehört?
Nee.
Es hatte einen wundervollen Trailer und es kommt sogar aus Deutschland, von einem, von einer einzelnen Person entwickelt, René Rother oder so. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was ihr vielleicht kennt, ist Sniper Elite.
Ja.
Ja.
Das kennt ihr. Jemand hat es, glaube ich, bei Steam gut beschrieben als Sniper Elite, aber man spielt die Kugel.
Ah, okay.
Die Handlung ist, man spielt ein Mädchen und das war mal irgendwie mit der Familie in einem komischen Kult verwickelt. Daher der Titel des Spiels. Und das lief offensichtlich nicht so gut und jetzt will sie alle vom Kult umbringen.
Okay.
Und das macht sie mit einem Jagdgewehr und weil sie so ein bisschen wie Leute wie Carrie oder wie hieß die nochmal aus Firestarter? Keine Ahnung. Telekinetische Dingens hat, braucht sie nur eine Kugel. Oder besser gesagt, wenn man als sie spielt, bekommt man nur eine Kugel, um mehrere Leute umzubringen. Aber wenn man eine Person trifft, dann kann man quasi von der Position, von der man getroffen hat, nochmal die Kugel neu abfeuern.
Ah, okay, ich verstehe. Das habe ich, glaube ich, schon mal in so einem Minigame gesehen oder sowas in der Art.
So kann man quasi eine Kettenreaktion verursachen. Man bekommt auch noch, also das ist so das Hauptding, man bekommt noch über die Level kleine Modifikationen zu der Sache, dass wenn man gewisse Schwachpunkte trifft, man einmal die Kugel quasi komplett umleiten kann, ohne jemanden zu treffen und dass man die Kugel ein bisschen, ein klein wenig im Flug steuern kann, aber das ist so der Kern der Sache und ja, im Prinzip ist es dann auch weniger ein Shooter, sondern mehr ein Puzzlespiel, weil es geht halt immer darum, du hast x Personen auf der Karte, du musst die alle treffen und es wird natürlich zunehmend schwerer, die alle auf einmal zu erwischen oder überhaupt zu sehen oder solche Sachen. Man kann sich auch natürlich an der Umgebung bedienen, man kann auf Gasflaschen und sowas schießen, damit es eine Explosion gibt. Hin und wieder fliegen mal Vögel und sowas rum, die kann man quasi benutzen als so eine Art Mittelsmann, also man kann die Vögel erschießen, um dann die eigentlichen Ziele zu erschießen. damit man quasi sein eine Vogelperspektive hat, so nennt man das. Oh. Und ja, das ist das Ding. Es ist sehr ein Highscore-Spiel. Also man bekommt da Punkte und es gibt Leaderboards, diverse für die Level, und es gibt auch immer quasi ein Bonusziel, was dann mit einem sehr vagen Satz beschrieben ist, der dann sehr vage beschreibt, was man in dem Level tun soll. Welche speziellen Sachen man dabei ausführen soll oder ob man durch spezielle Sachen schießen muss oder bestimmte Körperteile treffen muss und so weiter und so fort. Dann gibt's auch halt später Gegner, die irgendwie geschützt sind, zum Beispiel haben sie Schilde, die müssen dann, können dann quasi nur von hinten getroffen werden, oder sie haben einen Helm und Rüstung an, kugelsichere Weste und sowas. Die müssen dann quasi, da braucht die Kugel dann quasi eine bestimmte Distanz, eine bestimmte Beschleunigungsdistanz sozusagen, damit sie nicht abprallt. Und ja, was mich schon vor dem Release sehr angetan hat, war halt, das Spiel hat halt einen sehr, sehr distinktiven Style. Es hat sowas, wie soll man sagen, Unbehagliches. Es ist so ein bisschen, du hast auch so einen Soundtrack, der so quasi aus so Soundscapes, aus so quasi aus so quasi verzerrtem Gitarrenlärm und so Hall und sowas besteht. Und vom Stil ist es halt sehr gut gemacht. Und ja, mir macht es halt auch vom Konzept her Spaß. Ist, wie gesagt, es ist eine nette Idee für quasi eine Art Puzzlespiel. Es verwendet quasi nichts, was man nicht schon mal irgendwie vorher gesehen hat. Lukas, du hattest ja gesagt, du hattest das auch schon mal in irgendeinem Spiel gesehen. Ich meine, ich hätte das auch schon mal in einem Spiel gesehen. Ich glaube, ich hatte mal ein VR-Spiel, wo man eine Kugel steuert.
Ja, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, bei Rocket Beans gesehen oder so. Und zwar mussten die dann einfach Ziele abschießen und von den Zielen ist die Kugel dann, also wenn man ein Ziel getroffen hat, ist die Kugel weitergeflogen oder konnte man von da aus neu hinzielen. Ich habe aber auch vergessen, wie das heißt. Ja, aber das hat sich sehr ähnlich angehört vom Kernprinzip zumindest.
Von daher, ja, es macht quasi in den Einzelteilen nichts wirklich Neues, aber quasi die Mischung macht's und es ist dann halt interessant, dass es quasi sein Genre-Mix ist, der halt sehr cool inszeniert ist und dann man halt auch sehr schnell in dieses Highscore-Ding kommt, wenn man anfällig für sowas ist, wie ich zum Beispiel. Ich bin immer für sowas anfällig, dass ich dann ewig an Sachen hänge, weil es könnte noch ein bisschen besser sein, man könnte noch ein bisschen mehr Punkte kriegen und so weiter und so fort. Von daher, ja, ich kann's empfehlen. Das sollte man sich mal definitiv einen Trailer ansehen. Ich glaube, es gibt auch sogar noch eine Demo. Ich glaube, die ist noch online. Ich glaube, das war nicht so eine komische, die irgendwann wieder runtergeschmissen wurde.
Wer weiß. Schön
oder ja, die ist noch verfügbar.
Okay.
Von daher kann man sich das mal definitiv ansehen. Ich hatte auch die Demo gespielt, als das erste Mal rauskam. Die kam auch vor Release ein paar Monate raus. Von daher, die Demo ist definitiv repräsentativ für das Spiel.
Okay.
Kann man. Und für welche Plattform ist das so erhältlich?
Es ist für Steam. PC.
Ah, ja. Okay.
Es ist auch nur für PC, soweit ich weiß. Ich wüsste ja, nicht, dass jetzt noch was anderes angekündigt ist.
Wenn man danach googelt, ist das die einzige Plattform aktuell.
Okay, schade. Aber immerhin, warum nicht mal was auf PC spielen?
Ja.
Ansonsten habe ich wie alle Leute Balatro gespielt.
Ich nicht.
Balatro.
Balatro?
Ja, es ist ein. Es ist ein Poker-Deck-Bilder.
Ach, Balatro.
Balatro, das ist ein T. Das ist ein T.
Das hat mir. Google hat mich korrigiert und hat Balatro rausgemacht.
Okay.
Balatro. Mit T, nicht mit D. Ja,
irgendwie habe ich das. Also, ich dachte eigentlich, alle Leute würden das spielen, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, wie gesagt.
Ich habe mal gehört davon.
Unglaublich. Ja, man spielt halt Poker, wie nennt man das? Pokerhände, Pokerkombinationen aus und muss mit denen eine gewisse Mindestsumme erreichen. Aber was halt dazu kommt, sind Deckbilder-Sachen. Zum Beispiel Joker, die Sachen machen, wie zum Beispiel jede Peak-Karte gibt einem einen Multiplayer oder es gibt eigentlich so viele und jetzt fällt mir gerade gar nichts Passendes ein. Oder halt, dass du einen generellen Multiplayer bekommst oder dass ungerade Zahlen zusätzliche Punkte geben oder dass gerade Zahlen zusätzliche Punkte geben. Und dann halt noch ausgefallenere Sachen, die man gut für Synergieeffekte nutzen kann. Und was noch dazu kommt, die Karten kann man auch, man kann quasi auch sein Kartendeck erweitern, indem man spezielle Karten bzw. modifizierte Karten hat, wie zum Beispiel dann, so wie man es bei Pokémon kennt, irgendwie ein holographisches Peak Ass gibt dann noch einen Multiplayer dazu, wenn man den ausspielt, im Gegensatz zu einem normalen Peak Ass. Oder goldene Karten, die, wenn man die dann in der Hand behält und nicht ausspielt, bekommt man dann zusätzliches Geld, wofür man dann zwischen den Runden dann halt wieder Karten und Joker und sowas kaufen kann. Und ja, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe schon 96 Stunden dran gespielt.
Boah.
Das ist schon krass, okay.
Weil das kann man immer mal so wieder spielen und man kann es endlos spielen und man kann sich endlos darüber ärgern, wenn einem Zufallsereignisse nicht so willig sind. Es gibt dann, wie es bei Deckbildern so ist, nochmal zusätzliche höhere Schwierigkeitsgrad-Modifikatoren. Diverse Kartendecks, die dann spezielle Regeln haben. Ich habe jetzt zuletzt eins freigeschaltet, was dann irgendwie die Multiplikatoren und die Punkte hinterher da irgendwie auf den Durchschnitt ausgleicht. Habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall kriegt man dann irgendwie mehr Punkte. Und ja, kann ich auch sehr empfehlen, aber es spielen schon alle, außer ihr beide.
Also ich habe voll viel darüber gelesen und gehört und es sieht mega spannend aus, aber irgendwie hat mich ein anderes Spiel sehr in Beschlag genommen, deswegen war da nicht so viel Zeit dafür.
Also das können wir doch als guten Übergang nehmen. Was hast du denn gespielt?
Ich habe, wie Marco auch, seit 5 Wochen oder seit Release nur Final Fantasy VII Rebirth gespielt. Bin jetzt bei 74 Stunden. Marco, du hast, glaube ich, ein paar mehr noch.
Ja, also ich hatte, als ich das letzte Mal gespielt, hatte ich 108 Stunden. Ich hatte jetzt wieder ein paar Stunden gespielt, also ich weiß jetzt nicht genau, wo ich jetzt gerade bin. Aber das ist halt beeindruckend. Das ist halt ein schönes Spiel und ist schon. Ja, das wundert mich nicht, dass das Spiel so viel Zeit verschlungen hat.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Kam ja Ende, Ende Februar, glaube ich, raus, also vor fast 6 Wochen sogar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich habe es dann direkt, ich habe es am Release-Tag gekauft. Seitdem immer wieder, also mit Pausen natürlich, immer mal wieder gespielt. Und bin jetzt, also wer das Original gespielt hat, kennt ja so die Abfolge und bin von dem, was ich sehe, im letzten Kapitel oder vorletzten, je nachdem, ob sie das komplett mit einem Cliffhanger enden lassen oder noch so eine kleine Art Epilog machen. Das kann ich ziemlich sicher schon absehen. Und hab an dem Playstation, man sieht ja bei Playstation die Prozente von Kapiteln in den Spielen. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt in diesen Playcards. Ich bin jetzt so mit 80% in dem Kapitel, also heute Abend bin ich vermutlich fertig. Und bin sehr gespannt, wie das Spiel endet. Also von der Story her.
Ja, vielleicht macht es ja alles kaputt, das Ende. Das, oh nein, das ist das furchtbarste Spiel aller
Zeiten. Ich hoffe es nicht, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich glaube, sie haben sicherlich noch einige Überraschungen parat. Ich hatte gehofft, ich schaffe es vor Podcast noch durch. Ich habe vorhin auch noch ein bisschen gezockt, aber es hat dann nicht mehr gereicht. Ich muss auch sagen, das letzte Kapitel ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Also das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ist jetzt, glaube ich, jetzt seit über 3 Stunden dran. Und es ist kein, also man hat da vorher sehr viel offene Welt. Und am Ende ist es dann eher ein bisschen schlauchiger. Das ist schon sehr lang, aber es ist auch sehr gut aufgebaut. Und es, der Pace ist tatsächlich trotz der Länge sehr gut, weil es so eine Art Crescendo gibt. Man merkt so, okay, es spitzt sich langsam zu und es wird immer spannender. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht aufhören vom Podcast, ehrlich gesagt. Aber ging jetzt ja nicht anders. Und ich habe sehr viel Lust danach weiterzuspielen, weil ich wirklich glaube, dass es nicht... kann sich nicht mehr um so viel Zeit handeln, bis ich es durch habe. Und dann freue ich mich schon, auf einen früheren Save zurückzukehren und noch die ganzen Nebenquests zu machen und Minispiele und so.
Oh ja, also erstmal kann ich dir zustimmen, also das Spiel sorgt wirklich so dafür, dass man immer wieder Bock hat, sofort wieder einzusteigen und man will auch wirklich nicht aufhören. Also man muss sich, also bei mir ist das halt immer so, wenn ich abends spiele, jetzt muss ich ja doch mal aufhören. Ne? Ich musste allerdings tatsächlich auch eine längere Pause, wie gesagt, ich habe ja die Prüfung gemacht, in der Zeit habe ich überhaupt nicht gespielt, weil das konnte ich nicht. Da dachte ich mir so, da fühlt man sich schlecht, wenn man dann spielt, wenn man dann prüfen, wenn man eigentlich lernen muss und so weiter. Deswegen habe ich da auch gar nicht gespielt. Aber es hat dem Spiel keinen Abbruch getan. Also ich bin wahnsinnig begeistert. Vielleicht erzähle ich mal was von meinem Einstieg von dem Spiel, um zu zeigen, wie mich das Spiel beeindruckt hat, weil ich habe mich ja hier mit Sebastian, der ist ja aktuell auf der gleichen Höhe wie ich, zumindest im Fortschritt von der Geschichte her. Und als ich das Spiel angefangen hatte, da ist man ja zuerst in dieser Stadt, ich glaube Calm hieß die, ne?
Genau, Calm, ja.
Also ewig, ewig her irgendwie. Es ist echt so, als hätte ich die Reise so persönlich mitgemacht, so lange ist das her. Und die Stadt ist so schön gewesen, also meiner Meinung nach, also so schön detailliert. Ich habe mir da an Stellen gedacht, so, boah, ja, hier wohnen, das wäre irgendwie nicht schlecht. Und du bist ja relativ lange in dieser Stadt und dann kommst du halt raus, ne? Und die Stadt war so detailliert und dann kommst du raus und dann kommst du auf dieses Feld, in diese Grass World, also diese ersten Open World. Und da dachte ich mir, boah, die haben jetzt hier ein Open World Final Fantasy. Ich meine, Final Fantasy war früher immer Open World. Aber ich war so perplex, dass die halt diese Optik so gehalten haben in dieser Open World. Ich dachte mir so, boah, das sieht so geil aus. Es gibt ein paar Schwankungen manchmal so ein bisschen in der grafischen Qualität. Aber alles auf einem sehr hohen Niveau, wie ich finde. Also es hat mich echt umgehauen. Also ich war sehr beeindruckt und da hatte ich echt Bock, alles möglich zu machen. Deswegen spiele ich auch quasi die ganzen Nebenmissionen, diese zusätzlichen Bonussachen, wo ich ja jetzt sagen muss, dass ich im letzten Kapitel, das ich jetzt gemacht habe oder wo ich jetzt gerade bin, da kriege ich die Bosskämpfe nicht mehr, denn ich bin jetzt, ich denke, ich werde wahrscheinlich einfach mal den Schwierigkeitsgrad runterschalten und dann nochmal versuchen, weil die machen jetzt so gerade so One-Hits und ich bin platt. Aber sonst bin ich vom Spielerischen her sehr begeistert. Also die Story, die nimmt mich am meisten mit. Also wenn ich das so gewichten müsste, ist so die Story, die Charaktere ist so das absolute Top-Notch halt, ne? Die grafische Opulenz, die nimmt mich mit. Der Sound, die Musik, ey, die Musik ist so episch. Ich finde das toll. Da steht das Gameplay tatsächlich dann eher so an letzter Stelle, obwohl das auch richtig gut ist. Also die Kämpfe gefallen mir sehr gut. Es gibt wahnsinnig viele Minispiele. Das wurde ja schon an einigen Stellen sogar regelrecht kritisiert, aber muss man ja nicht machen. Ne? Das ist halt alles so optional. Aber ich liebe es, diese ganzen Nebenquests zu machen. Weil hinter jeder Nebenquest, also wenn man die, manchmal ist es so eine Reihe von Nebenquests, die werden einen dann früher oder später mit irgendwas belohnen halt, wenn es halt irgendwelche komischen Storys sind oder so weiter. Also ich meine, zum Beispiel in jedem Bereich, in dem man kommt, und es sind so viele, gibt es halt immer so die gleichen Sachen, die man machen muss. Es gibt ja diese Lives-Brunnen oder wie die Dinger heißen. Wenn du die alle gemacht hast, dann kriegst du, oder im Laufe dessen schaltest du dann halt zusätzliche Missionen frei. Und die haben meistens immer eine coole Story. Also jetzt, es gab da halt eine Story, will ich jetzt nicht spoilern, aber da trifft man dann halt hier Welch und Jesse wieder. Das fand ich so toll, weil ich fand die ja in dem ersten Teil, das waren so schöne Charaktere halt, ne? Und das ist halt, das ist so schön. Vor allen Dingen, weil die ganzen Charaktere, die du siehst, die wachsen dir auch ans Herz. Ich meine, Cloud mochte ich jetzt im ersten Teil nicht so, weil der so halt, ist halt irgendwie so ein regelrechter Assi, weißt du, so ein bisschen. Aber der hat jetzt ein bisschen mehr Charakter und hat seine eigenen Probleme, sag ich mal so. Und auch die anderen Figuren, also ist schon irre. Da möchte man... Jeder, also du erlebst wirklich komplett die Storys halt, die haben so viel, ich will nicht sagen Tiefe, aber im Grunde stimmt es schon, also die Figuren haben schon Tiefe, weil die haben ja immer ihre eigene Geschichte und es ist einfach schön. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, irgendwas zu erzählen. Lukas, sag du doch mal was.
Ja, an sich kann ich da nur zustimmen. Mich würde interessieren, spielst du auf... Framerate oder, keine Ahnung, Grafikmodus, ich weiß gar nicht, wie die Einstellungen direkt heißen jetzt.
Ich spiele im Performance-Modus.
Okay, ja, ich auch. Weil ich finde, es sieht schon super, super, super gut aus. Ich finde, dass es teilweise in manchen Arealen schlechter aussieht als Remake, was aber auch natürlich an der Offenheit und der Größe liegt.
Ja, ja.
Aber ist mir aufgefallen, dass... Genau, es ist manchmal so leicht verschwommen, es hat so einen unscharfen Look manchmal, also gerade bei den Charaktermodellen, finde ich, merkt man das sehr. Also zumindest habe ich so gesehen. Aber es sieht trotzdem wirklich phänomenal aus. Und vor allem, wenn man das mit der großen oder den großen offenen Gebieten zusammennimmt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr, so sehr, sehr krass. Ja, und es gibt auch so viel. Also ich glaube, du bist in Kapitel 11, oder hast du geschrieben?
Ja, immer noch. Okay.
Also warst du ja schon in Gras, keine Ahnung, Grasslands heißt das Anfangsgebiet, glaube ich, dann Junon, Gogonga? Gott.
Ja, Spoiler hier nicht die ganzen Gegenden, ne, also.
Naja, ich meine, also, das ist der zweite, also, ich meine, das Original ist 30 Jahre alt und die Gebiete haben sich ja nicht grundlegend geändert. Dementsprechend, ja, genau. Also Gongaga heißt nicht Gongoga, sondern Gongaga. Das Gebiet, wo Zack herkommt übrigens, wenn ihr Crisis Core gespielt habt, keine Ahnung.
Ja, das wird stellt's ja auch fest, wenn du mit den Leuten genau, da redest. Die kennen den ja und so. Das ist schon, ist manchmal auch sehr, sehr traurig, muss ich sagen, aber es ist schön.
Ja, ich hatte letztes Jahr das Crisis Core Remaster, wie auch immer, gespielt. Und da, es war halt noch so frisch im Kopf, weil du halt auch in Gongaga bist in dem Spiel, Richtung Ende. Okay. Und halt auch Sisney mit dir, also Sisney ist halt einer der größeren Charaktere in dem Spiel. Das ist die dann in Gongaga in Rebirth, also die Führerin ist, falls du dich jetzt erinnerst. Und sie spielt halt eine größere Rolle in Crisis Core. Und das war eigentlich relativ cool, weil bei mir war das noch so richtig frisch im Kopf. Und das war dann fast schon wieder so ein kleines Nachhausekommen, weil ich mich noch daran erinnert habe, wie cool das eigentlich war. Ja, sonst generell einfach hervorragendes Spiel. Auf welcher Schwierigkeit spielst du?
Auf den mittleren, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Also normal
den Standard, dann? Normal, ja.
Okay, weil es gibt ja easy, normal und dynamisch. Und ich spiele auch auf normal. Und ich habe auch gemerkt, es gab so drei größere Kämpfe, wo ich rausgegangen bin und irgendwann auf Easy geschaltet habe, weil ich dachte, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und auch so zwei der, es gibt ja wieder Chatley, der, bei dem man in Virtual Reality Challenges machen kann, die gibt dann, geben dann verschiedene Belohnungen. Und wie in Remake auch, ist eine Kategorie Summons, also du schaltest Summons frei, indem du sie besiegst in der Virtual Reality. Nenne ich das
ja, du musst davor aber einige schwer. Sachen machen, ne?
Genau, sonst werden sie sehr schwer.
ja.
Also, um das kurz zu erläutern, es gibt in der Welt, in jedem Gebiet drei Forschungsstationen, wo man was zu den Summons erfahren kann. Ich nenne das jetzt mal Forschungsstationen, das sind so Höhlen meistens, die man scannt. Und für jedes Scan kann man das Summon-Fight eine Stufe schwächer machen, sozusagen. Also wenn man alle drei... Kann man
sich erleichtern, ja.
Genau. Und theoretisch kann man es doch auf Full Power kämpfen. Gibt da auch die Challenges, habe ich auf YouTube gesehen. Aber ich habe Titan probiert, das ist die erste Summon, die es gibt. Und direkt auf den Sack bekommen, dann habe ich gesagt, okay, nee, ich gucke jetzt die drei Dinger da, finde die und dann... selbst dann war es noch schwer, muss ich sagen. Aber zumindest war es dann irgendwie machbar. Jedenfalls finde ich, dass gerade die Summons gegen Ende hin sehr, sehr schwer werden. Also es gibt einen Summon, die habe ich immer noch nicht. Das ist die letzte. Die ist so absurd schwer, also für mich, nicht mehr, dass ich nicht mal auf einfach geschafft habe bisher. Und dann dachte ich schon okay.
Ich habe jetzt auch den Summon für jetzt die Kapitel 11 nicht geschafft. Also
ja, das glaube ich, wir reden vom gleichen dann, ja.
Ach so, okay. Ey,
boah. Also, das war schon bockschwer, muss ich sagen. Also, nicht mal auf einfach geschafft.
Also. Ja. Also, ja, gut, ich habe es ja jetzt noch nicht den Schwierigkeitsgrad runter. Ich habe das ja nur auf ihn schwächer gemacht, aber nee, der haut mich ja mit einem Schlag weg. Das ist,
ja, genau. Also, das ist schon ordentlich. Aber ansonsten finde ich die Schwierigkeit tatsächlich auf normal relativ ausgeglichen. Es gibt, wie gerade gesagt, so zwei, drei Hürden, will ich es nennen. Da kommst du noch zu einer. Also zumindest war für mich das eine sehr große Hürde, weil es so zwei krasse Kämpfe hintereinander sind ohne Speicherpunkt. Sowas kann ich ja gar nicht leiden. Oder wo du auch nicht dann irgendwie dich auch noch eine Bank setzen kannst. Und der zweite Kampf davon, also da weiß ich nicht, ob das Play getestet wurde. Also da frage ich mich wirklich, was man sich gedacht hat. Ich habe es dann abgebrochen, auf einfach gestellt und beide Kämpfe nochmal gemacht und dann auch geschafft. Aber fand diesen Anstieg, und das liegt nicht mal irgendwie am Level oder sowas, das liegt einfach daran, dass der Kampf fast unfair ist. Das fand ich nicht so gut, also nicht so gut durchdacht. Ich will da jetzt nicht so viel spoilern, aber ich fand's, das hat mir nicht so gut gefallen. Ähnlich wie mir auch nicht Kapitel 11 sehr gut gefallen hat. Ich glaube, es war Kapitel 11. Weil du da einen Charakter relativ lange alleine spielst. Oder war das Kapitel 10?
Welchen Charakter meinst du?
Cate Sith.
Es ist 11.
Ja, das war für mich das schlimmste Kapitel. Das hat den Flow absolut unterbrochen. Und ich hatte, also, bis dahin war das Spiel schon absolut überragend. Und das Kapitel hat das Ganze so ein bisschen die Gesamterfahrung für mich sehr runtergezogen. Es ist mittlerweile auch wieder sehr hochgegangen, aber so in dem Moment dachte ich, krass, also ein Kapitel kann schon so eine Gesamteinschätzung für mich von einem Spiel sehr runterreißen, weil das so nervig, langweilig, lange, schwer, undurchdacht und nicht clever war. Das Spiel zieht danach zum Glück wieder an und macht dann auch viel besser, aber ich weiß nicht, wie ist es dir mit dem Kapitel ergangen?
Ich bin gerade mitten in diesem Kapitel drin, also ich hatte, das hatte ich ja gestern gespielt, da hatte ich dann tatsächlich auch keine Probleme, einfach mal aufzuhören bei dem Spiel tatsächlich.
Ja, kann ich sehr verstehen.
Ja, das war halt, aber ich muss halt sagen, ich hatte jetzt keine spielbaren Probleme, weil ich finde, also das haben die tatsächlich in vielen Aspekten relativ gut durchdacht, also sind so Kleinigkeiten, also wenn du halt, es gibt ja einige Bereiche oder sagen wir so Sprungschanzen oder Flugports für die Chocobos. Die Chocobos kannst halt immer rufen. Und wenn du halt zu Fuß unterwegs und du läufst auf so ein Ding zu, dann kommt plötzlich von hinten halt dein Chocobo, also ohne dass es rufen muss, einfach so als, das geht so fließend, also dann das ist relativ schön. Das ist halt so eine kleine Mechanik, die das halt da ein bisschen angenehmer macht. Oder wenn man diese Türme, die man da, diese Funktürme, dass die halt immer irgendwie eine Möglichkeit hast, von, wenn du hochgeklettert bist, dass du nicht wieder runterklettern musst, sondern dann gibt es eine Rutsche, also sehr häufig gibt es dann einfach eine Rutsche, oder diese Stange, wo du runterrutschen kannst, oder du kannst von dort wegfliegen. Also da sind sehr viele Sachen, wo die, ich glaube, ein bisschen an den Komfort der Spieler gedacht haben.
In dem Kapitel meiner Meinung nach nicht, aber...
das ist so ein bisschen... boah.
Also ich würde wirklich...
Türme, die man erklimmen muss, ja?
Ja, es ist...
Erinnert Türme, an die man erklimmen muss, ja? Oh je.
Ja.
Aber ist tatsächlich nicht, nicht aufdringlich, muss ich sagen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Also mich hat es nicht gestört. Ich habe aber auch sehr lange nicht mehr so eine Art Ubisoft-Spiel gespielt oder sowas. Dementsprechend war es für mich wieder relativ frisch, jetzt mal wieder sowas zu haben. Weiß nicht, wie es bei dir war, Marco.
Nö, hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Das sind ja Sachen, wo du eigentlich vorbeikommst, wenn du die Welt erforscht. Weil das ist jetzt nicht so wie ein Ubisoft-Spiel. Ach, scheiße, jetzt muss ich da hinten hin. Nee, wenn du die Welt erforscht, kommst du ja eh dran vorbei.
Ja.
Und du hast ja Fast Travel fast überall hin. Das finde ich so gut. Und so, ich meine, du brauchst halt Chocobos. Also es gibt jeder Bereich, also von den Open World musst du immer erst, jede Welt hat sein eigenes Chocobos. Da musst du halt immer, wenn du in der neuen Welt bist. Ja, ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man dann in eine neue Welt kommt, dann kannst du erstmal nicht wieder schnell laufen, sondern dann bist du immer wieder erst zu Fuß unterwegs und musst dir einen Chocobo jagen. Obwohl, da muss ich auch sagen, da gab es auch noch so nicht nervige Stelle, sondern das war hier, glaube ich, das war auch bei Kapitel 11, wo du das Chocobo lenken musst, nicht fangen.
Also ich meine, wir können die Region auch sagen. Ich glaube, das ist eigentlich kein Spoiler. Also vor allem nicht, wenn man das Original gespielt hat und ja irgendwie weiß, welche Regionen da kommen.
Ja, gut. Spielt ja jetzt hier aber auch keine Rolle.
Auch wahr.
Ich war nur perplex, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich dachte erstmal, ich muss wieder, wie bei allen anderen Chocobos, dass ich mich zu dem Chocobo hinschleichen muss, um es Nein, da musst du das Chocobo tatsächlich herlocken. Ja. Aber das hatte ich nicht zuerst, das habe ich nicht so schnell gerallt, deswegen, weil sich da die Spielmechanik so ein bisschen verändert hat. Aber ansonsten war das da relativ cool. Ich mag auch tatsächlich die ganzen Minispiele in dem Ding. Also es gibt ja auch wieder so ein Kartenspiel, das Queen's Blood.
Oh ja, das stimmt, ja.
Das wurde am Anfang, das ist direkt am Anfang, kriegst du halt quasi dein eigenes Deck und hast direkt eine Mission. Wollte ich nicht machen, weil ich mir denke, Kartenspiele jetzt hier in den Dingen. Und dann musste man halt, als man mit dem Schiff fährt, da gibt es dann plötzlich ein Tournament. Ich dachte, man müsste daran teilnehmen. Hab das durch Sebastian erfahren, dass das eigentlich optional ist. Also hätte es auch sagen können, nee, ich mach's nicht. Mhm. Oder wieder aussteigen einfach. Deswegen habe ich mich da ja nicht durchgequält, sondern ich habe mich dann mit den Regeln beschäftigt. Und ich habe es dann relativ schnell verstanden. Und ich habe dann auch das Turnier habe ich dann relativ leicht gewonnen.
Nice, sehr gut.
Ja, hast du das gespielt? Weil das, also dieses Turnier?
Ich habe auch gewonnen und hatte sehr, sehr viel Spaß.
Ja, vor allem, da belohnt sich das Spiel auch wieder. Also wenn du es nicht machst, dann ist gut, aber wenn du das gemacht hast, dann hast du ja diese, ich sag mal, schönen Momente oder lustigen Momente mit gewissen Mitgliedern
deiner
Party.
Ja, das ist schon super gut.
Ey, das fand ich großartig. Also das fand ich toll. Aber da will ich echt nicht spoilern. Also Leute, wenn ihr das nicht gemacht habt, holt das vielleicht mal nach oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das im Turnier noch teilzunehmen. Aber dann habe ich auch tatsächlich alle Turniere gespielt, also alle jedes Mal in jeder Stadt. Und irgendwann schaltet es ja dann noch so eine neue Mission frei. Also dieses komplett sich so eine Vision. Ich weiß nicht, es geht um den Erfinder dieses Spiels, dass das ja kein richtiges Spiel ist, sondern dass da auch was dahinter steckt und so weiter. Das ist, okay. Die denken sich da schon was aus.
Ja, also die Storyline ist sehr, hab's relativ weit jetzt gespielt. Ist auch eine ganz ausgeklügelte Storyline. Also ist jetzt nicht nur einfach so ein kleines Minigame, sondern es steckt wirklich was dahinter. Und ist wirklich sehr spannend. Und auch das Kartenspiel wird immer komplexer. Also je mehr Karten freigeschaltet werden, je mehr Taktiken gibt's dann. Also gerade in dem Kapitel, wo ich jetzt, also generell, also später gibt's dann, also du warst ja schon in Costa del Sol, und da gibt's ja auch so kleine vorgefertigte Bretter, sag ich mal, wo man die Karten dann irgendwie spielen muss. Und du schaltest später nochmal mehr davon frei. Richtig viele tatsächlich. Und da wird's dann richtig ausgeklügelt teilweise. Und es macht richtig Spaß, irgendwie neue Taktiken zu überlegen. Es gibt dann irgendwie eins, wo du von rechts nach, also wo du rechts bist und der Gegner links, und dann sind dementsprechend deine Karten, musst du dein Deck umstellen, dass die Karten nach also links funktionieren. Also sonst spielst du ja immer von links nach rechts. Das heißt, deine Effekte gehen nach rechts. Und so musst du es umändern. Und das sind so kleine Sachen, die relativ cool sind. Also, das ist eine echt gute Idee.
Also am Anfang hatte ich, also wo ich am Anfang relativ easy mal durchkam, indem ich immer versucht habe, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Also immer nur nach vorne preschen. Das war eine ganz gute Taktik, aber irgendwann bringt es einen nicht mehr, weil die anderen haben dann, ich sag mal, sogenannte Killcards oder Multiplikatoren. Da musst du dein Deck halt schon umbauen, damit du überhaupt eine Chance hast. Aber es macht Spaß. Das ist schon sehr gut gemacht. Das ist halt auch etwas, was man durchgehen macht. Es gibt einige Minispiele, die nur in bestimmten Regionen stattfinden. Es ist irre. Und die machen halt tatsächlich alle Spaß. Ich habe, aber das sind auch manche richtig schwer, muss ich sagen. Es gibt dieses Fort Condor. Das ist dieses Echtzeitstrategie. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Das ist eine gewisse Echtzeitstrategie-Spiel.
So ein bisschen Tower Defense fast.
Ja, doch, ja, in die Richtung geht's halt. Du hast halt drei verschiedene Typen von, also hast einen Fernkämpfer, Fallbogen, Nahkämpfer und einen Defender, die alle, also wie so nach Steinschere-Papier-Prinzip funktionieren. Die musst du halt schicken und ich sag mal, die ersten waren total easy, aber ich krieg den letzten nicht. Ich schaff das einfach nicht. Das ist so schwer. Also nicht, dass das schwer ist, dass ich besiegt werde, nur die Zeit läuft immer vorher aus. Immer nur so ein paar Sekunden.
Das Zeitlimit ist echt unfair. Ich habe tatsächlich auch bei das ist ja so eine Proto-Relic-Mission, da habe ich bei zwei Stück dann tatsächlich auch auf, kann man runterschalten, die Schwierigkeit habe ich dann auch irgendwann gemacht. Weil ich finde, wenn die Zeit dann irgendwie das Problem ist und nicht das Können, finde ich es ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Ja, da ein paar Sekunden mehr wären eigentlich. Aber will ich mich nicht beschweren, dann braucht man das nicht machen. Ich meine, es ist ja nicht notwendig, um weiterzukommen. Dann ist es halt so. Dafür haben sie super viel. Ich meine, in jeder Region gibt es halt irgendwelche diese speziellen Missionen und Minispiele, die dazu passen. Dann hast du noch so andere Events, die so plötzlich kommen. Es gibt halt da so eine, ich sag mal, Wüstenregion. Und da türmt sich plötzlich so ein riesiger Sandmensch vor dir auf. Ich dachte mir so, ach scheiße, jetzt kommt so ein richtig fetter, übler Bosskampf. Ach scheiße, ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Und dann kommt noch so Zähne. Und dann fällt er einfach in sich zusammen. Ich dachte so, okay, gut. Dann läuft er halt noch ein paar Mal da rum. Aber es ist, die haben so viele coole, kreative Ideen in dem Spiel drin. Ich finde das toll, weil es passiert halt immer irgendwelche Sachen, die... Gegenden sind auch immer relativ schön gefüllt, also sind auch mal ein paar Wildtiere da, Hasen und Rehe und keine Ahnung was, Monster vor allen Dingen. Und die Gegenden sind sehr schön. Du hast da auch mal ein paar Locations, die, keine Ahnung, eine einsame Hütte oder sonst irgendwas, da sind dann irgendwelche Schätze noch versteckt. Das sagt dir dann auch noch, wie viele Schätze das sind, das heißt, du weißt halt, wann du fertig bist damit. Und ja, es ist, ist einfach schön.
Ja, das fasst es gut zusammen. Es ist einfach echt schön.
Ja, also es ist... Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich habe halt natürlich mitbekommen, dass viele gesagt haben, denen taugt das Spielen halt nicht. Also jetzt so online in irgendwelchen Foren.
Inwiefern?
Die finden das Kampfsystem halt nicht sonderlich gut. Ja, gut, wenn man ein Remake spielt, möchte man vielleicht dann eher das traditionelle, rundenbasierte Kampfsystem haben. Ich habe jetzt kein Problem mit diesem Echtzeit-ATB-Kampfsystem. Mit diesen einzelnen Spells, also wenn du halt ins Menü gehst, dann wird ja die Zeit sehr stark verlangsamt. Das ist schon, also mir taugt das schon was. Und vor allen Dingen die Auswahl an Figuren, die du hast, die ja auch jeweils eigene Fähigkeiten haben. Die haben ja auch wieder ihre, wie heißen die Dinger, nicht Sphärebretter, sondern fähige Skillbäume.
Irgendwie, sind es nicht so Bücher diesmal? Wie heißen die Dinger nochmal?
Ich hab den Namen vergessen. Da kriegst du halt aber auch so Waffenskills und Skills für also andere Fähigkeiten, mehr HP und so ein Zeugs. Und da die Figuren halt alle so unterschiedlich sind, also hier zum Beispiel der Barrett, der ist ein sehr guter Fernkämpfer halt, ne? Der hat halt eine Schusswaffe. Dann Cloud halt nah rangeht, ne? Und da hast du noch so ein paar Mixdinger. Also ich spiele zum Beispiel sehr gerne mit der Yuffie, weil die kann sowohl nah, also die hat ja ihr Wurfmesser, ihren Ninja-Stern. Und mit dem kann man halt nah kämpfen, aber den kann die halt auch auf den Gegner draufschmeißen und dann hat die diese Ninjutsu. Das sind halt so magische Attacken halt. Das ist so geil ausgeglichen. Deswegen habe ich die am liebsten genommen, vor allen Dingen, weil die halt, wenn man die entsprechend geskillt hat, dann kann die ja Feuer, Schnee oder besser gesagt Eis, Wind und so weiter, Magie auch ohne MP-Kosten verwenden. Und dann kann man halt immer die Weak Spots, und dann kann man die Gegner dann halt so pressuren und dann entsprechend auch staggern dann sind die. Also es ist schon ein relativ cooles, ausgeklügeltes Kampfsystem, wie ich finde.
Ja, kann ich so zustimmen. Ich finde, man kann auch um die meisten Schwächen in Anführungsstrichen drumherum arbeiten. Also ich hatte so ein bisschen, das waren dann auch die Kämpfe, wo ich dann auf leicht geschaltet hatte, da hatte ich das Problem. Es gibt so Kämpfe, wo du mit einem Charakter nur spielst, wo die Story dich einfach dazu zwingt, einen Charakter zu haben. Und wenn der Gegner so, ich will nicht overpowered sagen, aber wenn der nicht so leicht anzugreifen ist, ist es sehr schwer für dich selbst, die ATB-Leiste aufzubauen. Du kannst aber die Spezialfähigkeiten und Zaubersprüche nur machen, wenn die aufgebaut ist. Und das finde ich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gestört, aber es gibt natürlich den Workaround, es gibt verschiedene Materia, wie, keine Ahnung, First Strike oder sowas oder ATB, bla bla bla, wo du dann L1 und R1 drücken kannst, dass du deine Leiste ein bisschen auffüllst direkt. Dann gibt's First Strike, dass direkt am Anfang die ATB-Leiste zur Hälfte gefüllt ist oder sowas. Und da kann man schon drum rumarbeiten, aber wenn du das nicht weißt, dass da so ein Kampf kommt und dann du irgendwie erstmal 5 Minuten countern musst oder sowas, bis du dann deine erste Leiste aufgeladen hast, das ist ein bisschen, das hätte man vielleicht anders machen können, also gerade bei diesen speziellen Kämpfen, das fand ich dann etwas nervig, aber generell ist das Kampfsystem, ich finde es hervorragend, also ich mag, dass du in Echtzeit kämpfen hast, gleichzeitig aber halt auch Skills wählen kannst in einem, angehaltenen Bildschirm, sage ich mal. Nur beim Ausweichen habe ich so ein bisschen das Problem. Da finde ich, funktioniert es nicht so 100% Echtzeit. Ich glaube, wahrscheinlich soll es das auch gar nicht. Aber auch beim Blocken und Ausweichen ist das so, ich will fast sagen, schwammig. Also es funktioniert irgendwie nicht immer. Ich werde manchmal trotzdem getroffen, obwohl ich denke, okay, eigentlich wurde ich jetzt vom Effekt auf dem Bildschirm gar nicht getroffen, aber irgendwie ist die Hitbox dann doch da gewesen oder so. Und das ist so, also wenn das wie bei Final Fantasy 16 wäre, wo es wirklich super gut ist, mit dem ATB-System, das wäre schon Deluxe. Also ich hoffe, dass das beim dritten Teil vielleicht irgendwie, dass sie das noch wirklich perfektionieren, bis aufs Kleinste.
Werden wir ja dann halt 2027 sehen.
Oh ja, leider noch recht lang, ne?
Ja, aber sollen sie sich Zeit lassen, also wenn sie das so machen wie jetzt hier dieses, also das, ich finde ja jetzt hier das Rebirth ja nochmal eine ganze Schippe besser als jetzt das Remake.
Ja.
Das muss einfach, kann doch nur eigentlich gut werden.
Also ich bin gespannt vor allem, ich bin gespannt, wie sie das, also bei ein paar Sachen habe ich mich gefragt, wir haben jetzt ja irgendwie 6, 7 Summons oder sowas, wir haben sehr viele Waffen, Gebiete und streng genommen, auf der zweiten Disc vom Original sind die Gebiete ja teilweise trotzdem noch zugänglich. Die Summons und die Waffen auch. Wie sie das machen im nächsten Teil, ob du wirklich das, was du hier schon bereisen kannst, weiterhin bereisen kannst, ob du den Zugriff noch hast, das sind Sachen, da bin ich sehr gespannt, wie sie es umsetzen, weil es wäre irgendwie schade, wenn du nur in dem Teil, sagen wir jetzt, nach Junon kannst und dann geht es irgendwie nicht mehr oder Cosmo Canyon oder sowas, sondern das ist dann irgendwie gesperrt. Das fände ich irgendwie schade. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ob du irgendwie einen Safe-Import hast, der dann liest, okay, du hast das abgeschlossen, du hast die und die Summons und Waffen gehabt, jetzt kriegst du das hier auch und irgendwie so. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ich meine, du kommst ja hier, bist ja auch immer mal wieder in Midgar unterwegs. Also Midgar ist auch drauf jetzt, ne? Ich meine,
stimmt, auf der Karte, ja.
Ja, also von daher, ja, nicht nur auf der Karte, du bist ja auch da drin unterwegs mit Sekt.
stimmt. Ich dachte, stimmt. Das ist natürlich dann eine Story-Sache, die sehr, 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 sehr spannend ist.
Ja, wollen wir auch nicht spoilern?
Nicht, genau. Also es gibt Sachen, die unterschiedlich zum Original sind. Die waren ja schon bei Remake ein bisschen so. Das zieht sich hier fort. Ich meine, am Ende von Remake hat man, oder Integrate was, glaube ich, also der DLC mit Yuffie, hat man gesehen, ein schwer verwundeter Zack trägt einen bewusstlosen Cloud in Midgar rein. Und es am Anfang des Spiels, Rebirth, das ist jetzt, finde ich, auch kein großer Spoiler, sieht man auch, dass es da weitergeht, also dass Zack da auch nochmal da ist und man auch in Midgar spielt. Und welche weiteren Unterschiede oder Gemeinsamkeiten es gibt, das müssen wir ja nicht sagen, aber so, ihr werdet auf jeden Fall viel Neues auch erleben.
Ja, ich finde es auch schön, dass das so ein bisschen erklärt wird in dem Spiel. Da hast du ja diese Whisperer und da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, diese Unterhaltung, die Figuren untereinander. Ich glaube, das war eine dieser Unterhaltungen, wo dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das noch merkt, wer das Aerith, die gesagt hat, dass die Whisperer, oder war das Barrett, weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass die, also jedes Mal, wenn die halt involviert sind, dann ist es halt eine starke Änderung zu dem Original von Final Fantasy VII. Ich glaube, nicht, dass die das so sagen, sondern die sagen nur, dass das halt, dass die Zukunft oder dass die das Schicksal verändern. So wird es halt im Spiel gesagt.
Und das, ich meine, das war Aerith tatsächlich, aber in Remake schon. Es kann Aerith gewesen sein.
Ja, da hat ihr das auch gesagt, aber es gibt nochmal so eine Unterhaltung in Rebirth, wo man dann irgendwo unterwegs ist. Ich glaube, das war mit der, wo man Aerith in dieser Wüstengegend sucht, glaube ich, war das. Oder
okay.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das jetzt genau war. Aber fand ich sehr interessant, weil, also, dass die das dann jetzt nochmal immer mal wieder so ansprechen. Es gibt ja auch es gibt jetzt helle und dunkle Whisperer. keine Ahnung, was das jetzt, ich glaube, nur die einen sind für das gute Schicksal, das andere ist für das böse. Ich weiß es nicht genau. Das wurde nicht erklärt. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Das kann das nicht sein. Gab es auch ein paar schöne Momente, wo man auch ein bisschen mitfiebern konnte. Wir haben jetzt schon wahnsinnig lange jetzt über Final Fantasy VII Rebirth gesprochen. Hast du noch irgendwas zu sagen, was jetzt relevant ist?
Also ich hoffe, wenn du es durch hast, dass wir vielleicht einen Spoilercast machen könnten. Weil das wäre
schön. Ich würde echt gerne so drüber sprechen. Also,
ja. Ich glaube,
vielleicht ist der Sebastian dann auch dabei.
Das wäre natürlich super, ja.
Ja, der hat, glaube ich, auch Redebedarf. Also, weil, jedes Mal, wenn wir morgens zur Arbeit gehen, das ist, glaube ich, also jetzt nicht, wo ich jetzt die Prüfungsdinger hatte, reden wir über Final Fantasy. Das ist morgens, wenn Sebastian reinkommt, ich sitze da, dann ist er, ja, hast du gespielt? Und das ist schon, irre. Ich mag ja auch die einzelnen Punkte da immer abarbeiten in Gänsefüßchen. Weil du hast ja immer einen Chocobos mit unterschiedlichen Fähigkeiten, da kannst du an andere Orte kommen halt. Und dann gucke ich mir auf die Karte, da warst du noch nicht. Was könnte denn da sein? Meistens ist da was und dann komme ich zu irgendeinem Turm und der Turm hätte mir dann gesagt, dass da was ist, aber... Ja, also ich versuche immer erstmal alles andere abzuarbeiten, bevor ich weitergehe. Deswegen habe ich auch so viele Stunden schon in dem Spiel verbracht.
Ja, ich kann es verstehen.
Verweise ich mich auch.
Ich habe das anfangs auch gemacht, auch in den Grasslands und in Junon. Und dann irgendwie, ich wollte unbedingt das Spiel beenden, weil ich hatte Angst, gespoilert zu werden. Weil ich echt nicht, ich will einfach. Man hatte ja vorher schon eine Vermutung, wo ungefähr der Cut sein wird in dem Spiel, rein vom Pacing vom Original. Und das scheint auch so zu sein. Und dementsprechend will man natürlich große Momente einfach dann selbst erleben. Und ich hatte echt panische Angst, irgendwie gespoilert zu werden. Irgendwie auch das Subreddit stumm geschalten und so Sachen und auch keine YouTube-Videos angeguckt. Oder zumindest nicht die Kommentare gelesen. Und deswegen habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt dann viel Hauptstory gemacht, wobei ich auch die Nebenquests trotzdem noch gemacht habe oder auch die Summons, weil man will ja auch dann irgendwie Spaß im Spiel haben oder im Gameplay mit den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Aber gerade so im letzten Drittel muss ich sagen, dass ich eigentlich nur noch die Hauptstory gemacht habe, so ab Kapitel 10. Und danach dann schön die ganzen anderen Nebenquests noch mache, weil gerade so die alten Charaktere treffen, also was du vorhin gesagt hast, auch Wedge und Jesse, das ist schon schön irgendwie, das hat schon was.
Deswegen will ich, also zumindest, das sind ja alles diese, ich sag mal, Hauptnebenquests diesen, wie heißen die, Proto-irgendwas?
Proto-Relics gibt's und dann gibt's noch diese Live, diese anderen, wie heißt diese Live, irgendwas mit Live, glaube ich, Live-Christen.
Da sind halt immer gute Storys drin. Also das ist, es gibt auch, ich sag mal, lästige Nebenmissionen, die macht man nebenbei.
Ja.
Aber
die klassischen Fetch-Quests mehr oder weniger.
Ja, genau, die Fetch-Quests. Das gibt davon, ist das Spiel halt auch nicht gefeit. Hat halt, gute und nicht ganz so gute Nebenquests, sagen wir es einfach so.
Ja. Hast du sonst noch was zu sagen? Sonst hätte ich eine Überleitung mit Fetch-Quests.
Oh ja, dann leite über.
Apropos Fetch-Quests. Habt ihr die Fallout-Serie angeschaut?
Tatsächlich noch nicht.
Okay, schade. Ich hätte gerne eure Meinung gehört. Ich habe die ersten 5 Folgen gesehen und bin hellauf begeistert bisher.
Ja, ich will es mir noch angucken, weil der Sebastian so begeistert, hat gesagt, ich muss es gucken. Mhm. Ich hatte jetzt allerdings die Woche überhaupt keine Zeit dazu. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. Ich glaube auch nicht. Ich bin jetzt am Wochenende nicht da. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme in der nächsten Zeit.
Lohnt sich, wenn du Zeit hast oder so, um abends eine Folge zu schauen. Ist sehr, sehr... Auch wahr, stimmt. Ist sehr, 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 sehr getreu der Spiele. Viel zu Fallout 3, was so Lore und so angeht. Ich musste tatsächlich auch wieder so ein bisschen nachlesen, weil ich so manche Sachen gar nicht mehr wusste. Der Kerngeschichte, sage ich mal, von Fallout. Was es mit den Vaults auf sich hat und so Sachen. Aber wenn man dann das ein bisschen nochmal so das Hintergrundwissen anregt und dann die Serie schaut, ist das echt schon super gut. Und wie viele kleine Details sie einfach reingepackt haben. Also man merkt, dass da Leute geschrieben haben, die wirklich Lust hatten, es sehr nah am Spiel zu halten. Natürlich auch ein eigenes Ding zu machen, aber auch für Fans immer mal wieder kleine, schöne Sachen einzubauen, was ich immer gut finde, die halt aber nicht nerven oder aufdringlich sind und auch nicht cringe, sondern wirklich, das fügt sich organisch in diese Welt, die Fallout ist, ein. Und das ist wirklich, man kann wirklich so lesen, okay, wie ist, also es gibt 3 Main Characters in der Serie, Lucy, Maximus und den Ghoul. Und man kann fast schon eruieren, welche Skillung sie so haben. Also auch, wenn irgendwie Dialoge nicht klappen oder so, merkt man, okay, sie hat gerade einfach den Skillcheck nicht, Gesprächscheck nicht bestanden und so. Und es ist sehr, sehr gut umgesetzt für ein Rollenspiel mit so einem tiefen RPG-System, wie es Fallout eigentlich ist. Es ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Also schaut euch es an. Es ist sehr, sehr unterhaltsam.
Haben Sie dann Fanservice für die Bethesda-Fallouts oder haben Sie auch Fanservice für die guten Fallout-Spiele?
Also New Vegas spielt ja schon aufgrund der Location eher, also die Serie spielt im Bereich Kalifornien, LA vor allem, in dem Segment, sowas, wo dieses Shady Sands und so ist im Spiel. Und da New Vegas ja eher weiter östlich ist, oder halt bei Las Vegas ist, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen.
Und ist mit 1 und 2?
Ich habe 1 und 2 nicht gespielt. Das ist dann doch mir, da war ich doch etwas zu jung noch und heutzutage noch nachholen, schwer. Also ja, ich glaube am meisten, von dem, was ich gespielt habe, stützt es sich am meisten auf Fallout 3. Aber Fallout 1 und 2 werden sicherlich auch relevant sein, aber die habe ich nicht gespielt und da kenne ich halt jetzt auch nicht so viel dazu. Aber gerade was Optik des Power Armors angeht oder sowas, ist es 1 zu 1 aus Fallout 3 übernommen, finde ich.
Der Sebastian hat gesagt, die Serie wäre auch relativ brutal, stimmt das?
Ja, also ich finde, man merkt, also es gibt ja dieses VAT-System im Spiel, dieses Automatic Targeting System. Und ich finde, man merkt teilweise, wenn dann irgendwie es gibt dann ja ein paar Schießduelle und so. Und man sieht richtig, also man merkt, wie sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie das umsetzen können, wenn Leute aufeinander schießen und dann auch mal irgendwie ein Körperteil explodiert oder sowas. Und wie das tatsächlich fast, ohne dass man dieses Wertsystem sieht, wie es aber irgendwie so wirkt, als ob es benutzt, als ob die andere Person es benutzt. Und dann passiert halt sowas, dass irgendwie der Kopf explodiert oder ein Arm weggesprengt wird oder ein Fuß oder sowas. Das ist schon ordentlich brutal.
Okay. Dann werde ich mal reingucken müssen. Nein, nicht wegen der Brutalität. Ja, mal schauen.
Und die Musik, natürlich hervorragend. Ich meine, sie haben teilweise die Stücke einfach direkt aus dem Spiel übernommen. Also das hat ja generell sehr viel 50er-Musik. Mhm. Und einige der Stücke kamen mir wirklich auch bekannt vor, dementsprechend, also wirklich so bekannt, dass ich denke, dass ich sie auch aus Fallout kenne. Ja. Und SchauspielerInnen alle hervorragend. Walton Goggins spielt eine der Hauptrollen. Der ist, also ich kannte ihn vor allem aus Django Unchained. Hateful Eight, da spielt er den Hauptcharakter neben Samuel L. Jackson. Spielt hervorragend. Ganz, ganz toll.
Na gut. So.
Also, ich habe noch gesehen, gestern wurde der Deutsche Computerspielpreis verliehen.
Oh, das ist ganz an mir vorbeigegangen.
An mir auch, aber ich kann die Gewinner nennen. Das beste deutsche Spiel ist Everspace 2 geworden. Da hatte ich schon mal gesprochen letztes Jahr in einem Podcast drüber. Von daher, ich mochte es damals, von daher nicht unverdient. Nominierte, die noch Geld bekommen, sind Atlas Fallen. Und Atlas Fallen hattest du ja mal von erzählt, Lukas.
Ja, ist auch kein schlechtes Spiel.
Und Fall of Porcupine, da habe ich zumindest von gehört, das ist so ein Adventure-Spiel, wo man einen Arzt in einem Krankenhaus spielt.
Okay.
Das hat so ein bisschen was, weil das auch alles Tiere sind, hat so ein bisschen was von, wie heißt das nochmal, Night in the Woods. Auch so vom visuellen Stil. Ja. Mhm. Bestes internationales Spiel ist Baldur's Gate 3, das ist, glaube ich, jetzt keine große Überraschung.
Ja.
Bestes Familienspiel ist Spells and Secrets, was wohl ein Koop-Adventure-Spiel ist, habe ich ehrlich gesagt nicht von gehört.
Ja, nicht.
Newcomer Award für bestes Debüt ging an Ad Infinitum. Da hatte ich schon mal von gehört, hat mich jetzt die Trailer ehrlich gesagt nicht so beeindruckt, aber okay. Das ist ein psychologisches Horrorspiel mit so einem Ersten Weltkrieg-Setting.
Mhm.
Das hat auch den Preis bekommen für die beste Story. Beste Innovation und Technologie hat ein Spiel bekommen namens Marble Maze, wo ich jetzt gerade lange gesucht habe, bis ich herausgefunden habe, das ist quasi nichts auf Steam oder auf Konsolen, sondern das ist quasi eine interaktive Installation.
Okay.
Die quasi physisches Spiel mit Videospiel zusammenbringt.
Okay.
Von daher kann ich mir jetzt auch nicht viel zu sagen. Muss man sich dann, schätze ich mal, ansehen. Kann man mal nachgoogeln. Wie gesagt, Marble Maze heißt das. Von Fox Assembly. Mal sehen, was hier noch interessant ist. Spieler des Jahres ist Maurice Weber geworden.
Ist der von GameStar?
Ich nicht.
Ist das der von der GameStar?
Maurice Weber.
Mal schauen, ob ich das irgendwie auf die Schnelle herausfinden kann. Er berichtet regelmäßig über Missstände in der Spielindustrie.
Mhm.
Er streamt auf Twitch.
Twitch, ja.
Und ist in anderen Streams, Podcasts und Talks. Social Media Kanälen. Steht jetzt nicht, ob es GameStar ist, aber vielleicht hat er auch schon für GameStar was gemacht.
Jo.
Also er war früher bei GameStar, ich habe kurz nachgeschaut. Okay. Oder ist auch noch, aber.
Okay, Studio des Jahres wurde Pixel Maniacs. Mal gucken, was die gemacht haben. Sind aus Nürnberg.
Can't Drive This.
Ah ja, Can't Drive This haben sie gemacht und Chroma Gun. Das war, glaube ich, sein Portal-like. Can't Drive This. Das war dieses Rennspiel, wo man die Strecke.
Ja, ja, genau.
Wo Leute die Strecke bauen und einer muss sie fahren, beziehungsweise alle müssen sie fahren. Genau. Ja, ja. Und ein Special Jury Award ging an Gaming ohne Grenzen. Muss ich zugeben, sagt mir jetzt auch nichts.
Mir auch nicht.
Nee.
Und auf der Seite davon steht keine nähere Beschreibung von der deutschen Computerspielpreisseite.
Okay. Hm.
Ja, das mal so nebenbei. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir... mir sagen tatsächlich mehr Spiele was als normal.
Ja, ja, es ist
zumindest die für bestes deutsches Spiel und natürlich bestes internationales Spiel.
Mhm.
War auch schon mal schlimmer.
In der Tat.
Aber ja, finde ich immer interessant, dass sowas also ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert.
Ja, dass das auch so an mir vorbeigegangen ist. Ich habe also von den Gaming-Portalen, auf denen ich regelmäßig bin, wurde gar nichts berichtet.
Ich habe
ja noch krieg zumindest bei den Nominierungen was mit, aber ja, ja.
Egal.
Jetzt wissen wir es ja.
Ja, jetzt haben wir davon berichtet.
Genau. Ich habe ja diese Woche auch noch diese Nintendo Direct, also diese Indie World, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch keine großen Worte drüber zu verlieren, weil es keine... Ich meine, es gab ein paar nette Titel dabei, aber brauchen wir jetzt auch nicht großartig drüber sprechen.
Denn, ja, da waren ja auch viele, die man schon gesehen hat. Also von Little Kitty Big City hatte ich schon mal eine Demo gespielt.
Ja, ja, das war auch schon
ein Release-Datum.
Genau, das war ja auch schon im letzten Nintendo Direct, war es glaube ich auch schon dabei. Das neue Way Forward Game wurde da gezeigt, was ich habe den Namen vergessen, aber es ist halt so ein Atari
Oh ja, richtig, das fand ich ein bisschen seltsam, weil es ist halt es basiert halt auf Yars Revenge, was ein
altes Spiel
ist. Was ein Weltraumshooter ist, und das ist jetzt ein Metroidvania Spiel.
Ja, die haben allerdings dieses Hacking-Mini-Spiel, das basiert halt auf diesem Atari 2000.
Ja, stimmt, das hat man im Trailer gesehen. Ja, keine Ahnung, ich bin mal ganz gespannt. Da gibt es so ein bisschen eine interessante Spaltung mit Atari. Was die so mit den alten Spielen machen, ist ganz interessant, aber so... andere Spiele, die sie rausgebracht haben, ich glaube, eins hieß Pong Quest und das andere war irgendwie Atari irgendwas. Wo man durch so eine Fabrik geht, wo man sich durch so eine Fabrik kämpft, die von irgendwas übernommen wurde. Ist so ein bisschen gemischt und ja, bei dem Spiel weiß ich jetzt nicht, mal schauen.
Ja,
ich bin gerne positiv überrascht. Ich fand es hauptsächlich verwirrend, dass sie da irgendwie ein Metroidvania jetzt gemacht haben, basierend auf
Yars
Revenge.
Ja, ja. Wahrscheinlich, weil sie Way Forward gewinnen konnten, das Spiel zu machen, und die können ganz gute Metroidvanias.
Also. Ich schätze, ich meine, wow.
Ja.
Sollen sie machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich irgendwie beleidigt fühle in meiner Nostalgie für Yars Revenge. Auch wenn ich zumindest weiß, durch Atari 50, dass das auch eigentlich von der Story her sehr verwirrend ist, weil da ging es nicht um Hacken oder so, das war das war irgendwie eine sehr Fantasy-Science-Fiction-Story eigentlich mal ursprünglich. Die sich...
Es sieht auch nicht danach aus, also... Also bei Atari, den alten Atari-Spielen, muss man sehr viel Fantasie mitbringen, um da überhaupt etwas zu sehen. Ja. Aber egal. Lukas, hast du noch irgendwas?
Nee, ich habe Rebirth gespielt und Fallout angeschaut und sonst habe ich mich nicht mit anderen vielen Medien beschäftigt, tatsächlich.
Dann sind wir ja durch.
Ja, dann muss ich jetzt Marco ranhalten und dann könnt ihr den Spoilercast machen.
Ja.
Genau. Das Wochenende schaffe ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich bin jetzt am Wochenende gar nicht da. Aber
ist voll okay.
Nächste Woche ziehst du durch, dann kann ich die Story.
Können wir die Woche drauf vielleicht tatsächlich machen?
Ja, warum nicht? Kriegen wir sicherlich hin. Dann
gut.
Ist jetzt offiziell.
Ja.
Jetzt müssen wir.
Ja, jetzt müssen wir. Also danke, dass ihr da wart und auch an unsere Zuhörer, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das ist ja unglaublich, ne? Das ist ja, ihr seid toll. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten, hoffentlich nicht mehr ganz so weit entfernten Podcast-Folge von Gammonocast. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.